Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können beginnen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüße ich Studentinnen und Studenten für Medienkommunikation der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Seien Sie uns herzlich willkommen. So, wir hatten heute Kabinett. Und der Regierungssprecher beginnt.
Jawohl, vielen Dank und einen schönen guten Tag auch von mir. Die erste Entscheidung des Bundeskabinetts betrifft das Versorgungsausgleichsrecht. Die Bundesregierung will die finanzielle Gerechtigkeit im Alter stärken und deshalb das Recht des Versorgungsausgleichs punktuell anpassen. Den von der Bundesjustizministerin vorgelegten Gesetzentwurf hat das Kabinett heute beschlossen. Sie wissen, dass im Zuge einer Ehescheidung die in der Ehe erworbenen Vorsorgeanrechte bereits nach geltendem Recht zwischen den Eheleuten gerecht zu teilen sind. Das sind also die Vorsorgeanrechte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bislang können verschwiegene oder vergessene Anrechte aber nicht mehr geltend gemacht werden, wenn gerichtlich über den Versorgungsausgleich bereits entschieden wurde. Diese fehlende Korrekturmöglichkeit kann im Einzelfall zu ungerechten Lösungen führen. Und daher sieht der Gesetzentwurf jetzt die Möglichkeit eines nachträglichen schuldrechtlichen Ausgleichs in Gestalt eines Zahlungsanspruches vor. Das heißt, im Alter muss dann monatlich die Hälfte der zum Beispiel vergessenen Rente überwiesen werden. Zudem sollen Rentenansprüche von Unternehmen, die auf eine Kapitalleistung gerichtet sind, künftig im Rahmen des Versorgungsausgleichs berücksichtigt werden. Solche Ansprüche werden zurzeit nur im Zugewinnsausgleich, nicht aber im Versorgungsausgleich ausgeglichen. Diese Änderung spielt insbesondere bei beherrschenden Gesellschaftern, Geschäftsführern eine Rolle. All dies dient nicht nur dem gerechten Ausgleich bei geschiedenen Ehen, sondern sorgt auch für eine Gleichbehandlung betrieblicher Altersversorgung von Arbeitnehmern und Unternehmern. Dann haben wir eine weitere Mitteilung. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer IP-Adressspeicherung und Weiterentwicklung der Befugnisse zur Datenerhebung im Strafverfahren beschlossen. Sie wissen, dass es ein Gesetz mit einer langen Vorlaufzeit und einer enormen Wirkung. Die Bundesregierung setzt also nun ein starkes Zeichen. Dieses Gesetz ist zu lange ergebnislos diskutiert worden. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Ermittlungsbefugnisse der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden besonders im Kampf gegen Internetkriminalität deutlich zu stärken. Dabei geht es für die Behörden konkret um einen Ermittlungsansatz, den eine IP-Adresse liefern kann. Bei den im Internet begangenen Straftaten stellt die IP-Adresse, die einem Anschlussinhaber zugeordnet werden kann, oft den einzigen Ermittlungsansatz dar. Man spricht dabei von diesen digitalen Spuren, die Täter im Netz hinterlassen. Besonders relevant ist die IP-Adressspeicherung bei sexuellem Kindesmissbrauch im Internet, bei Cyberbetrug und bei Hasskriminalität im Netz. Die notwendige Bestandsabfrage der Strafverfolgungs- und Polizeibehörden bei den Internetzugangsanbietern hat nur dann Erfolg, wenn die Daten auch noch gespeichert sind. Aus diesem Grund wird für Internetzugangsanbieter eine Verpflichtung eingeführt zur Speicherung von IP-Adressen für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zusätzlich wird das Instrument der Sicherungsanordnung geschaffen. Damit können die Strafverfolgungsbehörden die Sicherung von Verkehrsdaten für bis zu 3 Monaten anordnen, sofern die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen einer Datenerhebung noch nicht vorliegen. Und schließlich regelt dieser Gesetzentwurf, dass eine sogenannte Funkzellenabfrage nicht nur bei Verdacht einer besonders schweren Straftat, sondern schon bei Straftaten von erheblicher Bedeutung zulässig sind. Wir haben außerdem noch den Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung, auch das von enormer Tragweite, besonders für die medizinische Notfallversorgung im ländlichen Raum. Die Bundesregierung bringt hier einen Baustein der umfangreichen Gesundheitsreform auf den Weg. Frau Ministerin Wagner hat ja gerade um 12 Uhr im Gesundheitsministerium in einer Pressekonferenz darüber informiert, deswegen hier nur in Kürze. Ziel des Gesetzes ist es, die medizinische Notfallversorgung zu verbessern sowie Notaufnahmen und Rettungsdienste zu entlasten. Dies soll langfristig auch zu Einsparungen führen. Mit der Reform soll die 11.6, 11.7 der Kassenärztlichen Vereinigung zur Rufnummer für Hilfen in akuten Fällen ausgebaut und enger mit der Notfallnummer 112 vernetzt werden. So kann die Patientenversorgung besser gesteuert werden. Zudem sollen flächendeckend an ausgewählten Krankenhäusern sogenannte integrierte Notfallzentren aufgebaut werden. Die bestehen dann aus einer zentralen Ersteinschätzungsstelle und einer Notdienstpraxis und dann schließlich der Notaufnahme eines Krankenhauses. Schließlich werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, durchgängig telemedizinische Beratungen und Hausbesuche in akuten Fällen anzubieten. Schließlich noch zwei Mitteilungen über Verlängerung von Missionen, militärischen Missionen. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Mission Kosovo Force, Mission Kosovo Force, also KFOR, und der EU-geführten Sicherheitsoperation in Bosnien-Herzegowina, kurz EUFOR-Althea, beschlossen. Der Bundestag muss den Mandaten noch zustimmen, die bis zum 30. Juni 2027 gelten sollen. Das KFOR-Mandat ist grundsätzlich unbefristet. Die Mandatsobergrenze bleibt unverändert. KFOR bei 400, die EUFOR bei 50 Soldatinnen und Soldaten. Das hierzu.
Vielen Dank. Dann kommen wir gleich zu den Fragen, zu den Kabinettsthemen, zum Versorgungsausgleichsrecht. Bis dazu Fragen. Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Steiner sich gemeldet zum Thema IP-Speicherung.
Ja, ich würde ganz gerne an Herrn Cornelius die Frage stellen, weil es ja so ein lang diskutiertes und großes Thema ist. Würde ich gerne wissen, wie sehr Sie denn darauf vertrauen, dass jetzt tatsächlich das diesmal EuGH-konform ist. Die Debatte darum hat ja 20 Jahre auf dem Buckel.
Ja, das ist richtig. Die Debatte ist sehr, sehr lang geführt worden. Deswegen ist auch der Gesetzgebungsprozess mit der nötigen Akribie und Absicherung gelaufen. Die zuständigen Häuser haben sich eng abgestimmt. Das BMJ kann da sicher nicht detaillierter Auskunft zugeben. Außerdem haben die zuständigen Minister dazu ja heute sich auch noch geäußert. Und insofern bin ich sicher, dass wir, oder bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir diesmal Rechtsprüfungen auch mit einem positiven Ergebnis bestehen.
Dann würde ich direkt das BMJV an der Stelle mit ansprechen, aber vielleicht auch das BMI mit einbeziehen. Es geht ja um ein Defizit am Ende der Zugriffsmöglichkeiten für die Strafverfolger bei den Anschlusszuordnungen. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich ein Problem der Provider oder ist das nicht eher ein Problem bei den Ermittlungsbehörden, dass dort eben, ich sag mal, die Prozesse viel zu langsam sind und reichen 3 Monate denn dann überhaupt?
Also das eine ist, es geht ja nicht um ein Defizit in den Zugriffsmöglichkeiten, sondern es geht ja konkret nur darum, dass in dem Zeitpunkt, in dem zugegriffen wird, dass die Daten noch vorhanden sind. Also an den Zugriffsmöglichkeiten als solches wird ja nichts geändert.
Ergänzung des BMI?
Nichts weiteres hinzuzufügen.
Dann ist Herr Jung dazu dran.
Frau Meier, können Sie mal erklären, warum diese Regelung jetzt erforderlich ist? Das ist ja eine wichtige Vorgabe des EuGH gewesen.
Also dazu hat sich die Ministerin ja auch schon hinreichend und vielfach geäußert. Sie hat ja gerade auch zusammen mit ihrem Kollegen Herrn Dobrindt eine Pressekonferenz dazu gegeben. Und die Erforderlichkeit sehen wir anhand dessen, dass uns Ermittlerinnen und Ermittler immer wieder mitteilen, dass ihre Ermittlungen ins Leere laufen, weil die IP-Adressen in dem Zeitpunkt, in dem sie sie benötigen, nicht mehr verfügbar sind.
Aber Ihr eigenes Haus hatte noch unter der Ampel gesagt, dass die allermeisten Fälle aus empirischer Sicht auch ohne diese Speicherung möglich ist. Ist das immer noch Ihr Stand oder haben sich die Zahlen jetzt massiv geändert? Also Ihr Haus hatte gesagt, auch ohne Anwendung der Vorratsdatenspeicherung sind 91% der bekannt gewordenen Fälle, die Herr Cornelius vorhin genannt hatte, aufgeklärt werden können bzw. verfolgt werden können.
Also nochmal zur Klarstellung, es geht hier nicht um Vorratsdatenspeicherung, es geht um IP-Adressenspeicherung. Das ist etwas grundsätzlich Unterschiedliches. Und ich habe es gerade ausgeführt und habe dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
Herr Steiner nochmal.
Ja, das möchte ich dann doch mal kurz nochmal zum Anlass nehmen, nachzufragen. Eine 3-monatige Speicherung von IP-Adressenzuordnungen auf Vorrat, so wie sie auch im Gesetz bezeichnet wird, nicht als Vorratsdatenspeicherung zu bezeichnen, ist das aus Ihrer Sicht denn tatsächlich, würde ich sagen, irgendwo durch gerechtfertigt? Also wo soll das keine Vorratsdatenspeicherung sein?
Also ich glaube, die Prämisse, die Sie aufstellen, mache ich mir erstmal nicht zu eigen. Und das geht ja hier eben nicht darum, dass irgendwelche Bewegungsprofile oder Ähnliches erstellt werden, sondern es geht nur darum, dass IP-Adressen vorgehalten werden.
Frau Mayer, dann doch nochmal die Nachfrage. Gerade im Zusammenwirken mit der Sicherungsanordnung und der Ausweitung der Funkzellenabfrage, wie in diesem Gesetzesentwurf vorgesehen, möchte ich gerne wissen, inwiefern glauben Sie, dass wir hier nicht an der gleichen Stelle stehen werden wie vor 10 Jahren und vor 20 Jahren, dass wir am Ende wieder einen EuGH-Beschluss haben, der sagt, das war nichts?
Also wenn Sie die Entscheidung des EuGH 2024 sich ins Gedächtnis rufen, da gibt es ja Leitlinien und an denen orientieren wir uns auch. Im Rahmen dieser Leitlinien befinden wir uns auch mit diesem Gesetzentwurf.
Herr Jung.
Sie möchten hier wirklich argumentieren, wenn Daten auf 3 Monate auf Vorhalt gespeichert werden, dann ist es was anderes, als die Daten auf Vorrat zu speichern.
Es ist ein Unterschied. Die IP-Adressenspeicherung ist keine Vorratsdatenspeicherung.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Notfallversorgung? Gibt es Fragen zur Verlängerung der beiden Mandate? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu dem großen Thema Rente, das ja auch irgendwie mit den Reformen zu tun hat. Herr Hönig hatte sich als Erster gemeldet.
Herr Cornelius, der Kanzler hat ja mit seinen Aussagen am Bankenverband jetzt eine Rentendebatte ausgelöst. Was genau hat er denn mit der Aussage, die gesetzliche Rente sei nur noch eine Basisabsicherung künftig genau bezweckt?
Ich muss Ihnen, glaube ich, widersprechen, das ist keine Rentendebatte ausgelöst. Dieses Land diskutiert seit langer Zeit über die Rente. Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt, deren Ergebnisse wir noch in diesem Sommer erwarten. Danach wird eine Rentenreform auf den Weg gebracht. Die Äußerung des Bundeskanzlers stellt keinen Dissens zu den Plänen der Koalition dar. Sie wissen, dass wir 3 Säulen der Altersvorsorge kennen, die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. All die 3 Säulen werden neu zueinander gewichtet. Darauf läuft die Äußerung des Bundeskanzlers hinaus. Die betriebliche Säule haben wir bereits gestärkt mit dem 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das ist seit Mitte Januar in Kraft. Wir haben die private Altersvorsorge gestärkt. Sie wissen, dass am 27. März im Bundestag dazu ein Gesetz verabschiedet wurde. Wir haben Eckpunkte für die Frühstartrente vom Kabinett im Dezember beschlossen. Auch das ist ein Teil einer kapitalgedeckten Rentenvorsorge. Sie sehen also, dass die Dynamik in diese Richtung läuft. Und insofern war diese Bemerkung des Bundeskanzlers eingebettet in einen größeren Prozess.
Es gibt aber dennoch ja viel Kritik jetzt auch seitens des Koalitionspartners. Daher die Frage direkt ans BMAS. Inwiefern sieht denn die Ministerin die gesetzliche Rente künftig nur noch als Basisabsicherung?
Ja, haben Sie, vielen Dank. Also Sie werden sich nicht wundern, dass ich hier an dieser Stelle weder die Worte des Kanzlers interpretieren noch kommentieren will. Aber die Ministerin hat sich ja selbst gestern geäußert. Das macht es mir leicht. Und deswegen zitiere ich sie auch noch mal gerne. Sie hat gestern gesagt, eine ordentliche Rente nach einem Leben voller Arbeit ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit. Wir haben als Bundesregierung gemeinsam die Alterssicherungskommission auf den Weg gebracht, die derzeit unter Hochdruck Vorschläge erarbeitet, wie die Alterssicherung auch in den kommenden Jahrzehnten stabil, gerecht und nachhaltig bleibt. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass viele Menschen nur die gesetzliche Rente gerade in Ostdeutschland haben. Und deshalb wird die gesetzliche Rente auch weiter ein wichtiger Baustein sein. Sie hat aber auch noch mal deutlich gemacht, dass in der Koalition fest miteinander vereinbart ist, dass wir erst die Kommission arbeiten lassen und wenn die Vorschläge dann auf dem Tisch liegen, entschlossen handeln. Und daran halte ich mich.
Frau Sittler, Sie hatten sich vorhin dazu
beziehe mich, Herr Cornelius, auf den Satz, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung für das Alter sein. Wir sehen das in der transkribierten Form, stand das so im Redemanuskript drin und auch das Wort allenfalls.
Wir machen hier keine Textvergleiche zwischen Manuskript, es gilt das gesprochene Wort, das gilt für Sie wie für den Kanzler.
Und können Sie mir erklären, was denn dahinter sich verbirgt? Also Basisabsicherung hatten wir vorher schon gehört, auch in anderen Texten, aber allenfalls noch die Basisabsicherung. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Frau Sittler, ich glaube, das ist jetzt eine Textexegese, die den Rahmen hier übersteigt. Ich kann nur noch mal sagen, wir sind eingebettet in einen großen Rentenreformprozess. Das wird eine der größten Sozialgesetzreformen werden, die dieses Land in Jahrzehnten erlebt hat. Wir sind mitten in der Vorbereitung. Das Arbeitsministerium hat eben auch sehr ausführlich geschildert die Äußerung der Ministerin. Da gibt es keinen Dissens zwischen Frau Baas und dem Bundeskanzler. Die Reformdynamik steht und das Element private Altersvorsorge wird ein wichtiger Bestandteil sein. Darauf hat der Bundeskanzler hingewiesen.
Herr Jung, habe ich Sie dazu wahrgenommen? Dann sind Sie dran. Upsa.
Weil Sie gerade meinten, dass die betriebliche Altersvorsorge gestärkt worden sei, die private Säule gestärkt worden sei. Jetzt kann man die Debatte so verstehen, dass die gesetzliche Säule jetzt geschwächt werden soll, Herr Cornelius, korrekt?
Das ist Ihre Interpretation, der ich mich nicht anschließen kann.
Würden Sie behaupten, dass es jetzt um die Stärkung der gesetzlichen Rente geht?
Ich behaupte nichts. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Behauptungen oder Interpretationen müssen Sie vornehmen.
Ja, aber warum stärken Sie die betriebliche Säule, die private Säule, aber nicht die gesetzliche?
Ja, wir haben ja eine große Rentenreform jetzt in der Vorbereitung. Die Kommission Arbeit muss abgewartet werden. Und das würde ich uns allen raten. Dann können wir die Gewichtung der Säulen zueinander besser beurteilen und auch sagen, ob sie gestärkt, geschwächt oder stabilisiert wurde.
Herr Jessen.
Die Äußerung des Kanzlers hat für heftige Reaktionen vor allem bei Menschen mit niedrigem Einkommen gesorgt. Die Argumentation, die wir von dort hören, ist, wir sind schlicht und einfach bei insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten, die das, was wir verdienen, völlig auffrisst, überhaupt nicht in der Lage, beim besten Willen nicht, privat vorzusorgen. Was ist die Antwort des Kanzlers auf diese aus der Lebensrealität sich entwickelnde Befürchtung oder Sorge?
Der Bundeskanzler wird jetzt nicht dieser Rentendebatte, die wir mit dem Bericht der Kommission dann tatsächlich führen werden, vorwegnehmen. Er hat gestern einen Satz gesagt, die Dynamik, die sich aus diesem Satz ergeben hat, übrigens auch von Menschen mit nicht niedrigen Einkommensgruppen, so habe ich es wahrgenommen, zeugt davon, dass es hier um ein großes Reformvorhaben geht, das wir wirklich vor der Brust haben, das wir jetzt angehen müssen. Es werden alle Einkommensgruppen bestärkt, alle Einkommensgruppen bedacht in diesem Reformprozess. Es muss eine Stärkung des Systems insgesamt geben, weil wir alle wissen, dass das System so auf Dauer nicht finanzierbar ist.
Dennoch, auch wenn Sie sagen, Antwort kann es eigentlich erst geben, wenn die Kommissionsvorschläge vorliegen, so verstehe ich Sie. Ist der Kanzler überrascht von der spontanen Sorge und Befürchtung und auch dem Widerspruch, der vor allem dann doch überwiegend von Menschen geringerer Einkommensgruppen kommt?
Hat Ihnen das überrascht? Das müssten Sie mir konkretisieren. Ich habe jetzt den Reaktionsüberblick möglicherweise nicht so gut, wie Sie ihn haben. Ich habe sehr viele politische Äußerungen wahrgenommen, aber auch wahrgenommen, dass es, glaube ich, inzwischen eine Einordnung gibt, die dann doch wieder dazu beiträgt, dass wir zur Tagesordnung übergehen können.
Herr Steiner.
Ja, ich ziehe zurück. Alles
gut. Herr Jung, aber.
Ja, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, viele haben jetzt Angst, dass sie vielleicht bald, weil sie nur die gesetzliche haben, Flaschen sammeln müssen. Ist das das Ziel des Bundeskanzlers, dass mehr Rentner Flaschen sammeln sollen?
Herr Jung, was erwarten Sie für eine Antwort auf diese Frage?
Ne, die Kollegin hat ja gerade die Problematik schon beschrieben, wenn es ihm allenfalls um eine Basisabsicherung geht. Jetzt gibt es schon Rentner in Deutschland, die zu wenig Geld haben und Flaschen sammeln müssen. Ja. Und das ist ja für viele ein Horrorszenario.
Die ehrliche Antwort auf Ihre Frage ist nein.
Gibt es weitere Fragen zu den Komplexrente? Herr Höfle? Sind Sie das oder sind Sie? Da sind Sie.
Also, Herr Höfle, DTS, hallo. Zu der Rentenkommission nochmal. Hat der Kanzler da jetzt schon was ausgeplaudert aus der Kommission? Also war das vorgezogene Fazit oder ist das der Rahmen, den er der Kommission gesetzt hat?
Es handelt sich um einen Satz, damit nicht um einen Rahmen und es greift kein Ergebnis vorweg oder präjudiziert.
Und nachgefragt, haben Sie mittlerweile ein genaueres Datum, wann die Kommission ihre Ergebnisse vorlegen wird?
Da muss ich leider passen, aber vielleicht hat das...
Ja, das BMAS, bitte. Also vielleicht kann ich da nochmal zu aufklären, unterstützend kann ich dazu sagen, dass wir natürlich neben beispielsweise der Stärkung der Betriebsrente oder der Einführung der Aktivrente oder Frühstartrente ja auch in dieser Legislatur bereits die Haltelinie verlängert haben bis 2031 für die gesetzliche Rente. Auch das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und konkret zur Alterssicherungskommission, die ja gerade arbeitet und tagt, und das ist eine eigene Kommission, die gebildet wurde, über die ich auch keinen Kenntnisstand habe. Und wir haben immer wieder gesagt, dass wir Ende Juni die Ergebnisse der Kommission erwarten. Und daraus wird sich dann politisches Handeln ergeben.
Herr Hönig.
Herr Cornelius, jetzt der Kanzler hat ja in dem Zusammenhang, also beim Bankenverband, auch die SPD aufgefordert, Blockaden aufzulösen. Dann hat er ein paar Beispiele genannt. Energiepolitik, also in welchen Themenfeldern blockiert denn aus Sicht des Kanzlers die SPD momentan? Also fallen da die Reformen der Sozialsysteme darunter aus Sicht des Kanzlers?
Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich auf die unterschiedlichen Energiegesetzesvorhaben bezogen. Und wir sehen ja auch, dass dort jetzt tatsächlich die Ressortabstimmung eingeleitet wurde.
Gibt es weitere Fragen zu dem Spezialkomplex Rente? Dann würde ich jetzt zu Herrn Rinke überleiten, der nämlich zu anderen Reformen fragen will.
Herr Krasen, ich wollte anschließen.
Da sind Sie. Ja.
So. Mit dem Blick auf nächste Woche und das Kabinett, da stehen ja sehr große Projekte drauf. Ich wollte vor allem erstmal nachfragen, bleibt es denn dabei, dass am 29.04. das Kabinett sowohl die Gesundheitsreform als auch Eckpunkte Haushalt und möglicherweise Einkommenssteuerreform-Eckpunkte beschließen soll?
Ja, Sie wissen, dass diese beiden sehr, sehr großen und bedeutsamen Vorhaben unter hoher Dynamik, unter hohem Tempo verhandelt werden und zustande kommen. Deswegen überlasse ich jetzt dem Prozess erstmal den Raum. Wir werden dann die Kabinettstagungsordnung rechtzeitig zu Beginn der Woche sich verfestigen haben. Sie wissen, dass Kabinettsbeschlüsse sehr kurzfristig geändert werden können oder noch hineinkommen können. Die Planung zumindest ist, dass es so eingebracht wird, wie Sie es vorzeichnen.
Für alle drei Themen, die ich genannt hatte, also Gesundheitsreform, Eckpunkte Haushalt und Einkommensteuerreform?
Nein, für Gesundheitsreform und für Haushalt. Das ist die Planung. Und wie gesagt, die Planung ist dynamisch, deswegen möchte ich es hier nicht abschließend festlegen.
Und eine kurze Nachfrage zur Gesundheitsreform, was dann dort verabschiedet wird. Die SPD hat ja schon Änderungsbedarf angemeldet. Soll das Kabinett jetzt erst den Entwurf von Gesundheitsministerin Wagen verabschieden und die Änderungen kommen danach? Oder versucht man jetzt schon, die SPD-Änderungswünsche mit einzubauen?
Sie wissen, dass der Gesetzentwurf momentan in der Anhörungsphase ist. Vielleicht kann das Gesundheitsministerium hier noch Details geben. Der Gesetzentwurf wird sich dann auch im Lichte dieser Anhörungen entwickeln und in dieser finalen Form dann auch eingebracht werden.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also das Ganze ist in der Abstimmung, die Gespräche laufen.
Gibt es weitere Fragen zu den Reformen, die nächste Woche im Kabinett sind? Sehe ich nicht. Herr Rinke, Herr Jung, Sie hatten noch eine Frage zur Rente.
Nee, aber zum Kabinett.
Zum Kabinett?
Ja, die Bundeswehreinsätze, die
verlängert wurden. Ach, die hatte ich schon gefragt. Haben Sie nicht, haben Sie sich nicht geholt? Aber ich bin gnädig, Sie dürfen. Fragen Sie zu KFOR.
Ich liebe Gnade. Herr Cornelius, Herr Hinterseher, kurz können Sie die Exzess-Szenarien von KFOR und EUFOR uns nennen? Zu jedem guten Militäreinsatz gehört ein Exit-Szenario.
Das Auswärtige Amt?
Ja. Oder Herr Müller?
Ich kann das gerne versuchen. Ich meine, eine dauerhafte Normalisierung, da geht es ja zum KFOR natürlich, zwischen Kosovo und Serbien, über die vollständige Umsetzung des ORIT-Abkommens hinaus sowie anderer Dialogverpflichtungen ist für uns zentral, auch für den Weg in die EU von Serbien und Kosovo. Mittelfristig ist auch eine verstärkte Verantwortungsübernahme durch nationale kosovarische Einsatzkräfte der Kosovo Security Force erforderlich, um für die Schaffung eines sicheren Umfelds in Kosovo zu sorgen. Und dazu bedarf es fortwährender internationaler Beratung und auch internationaler Unterstützung, sowohl bilateral als auch durch das NATO Advisory und Liaison Team, das unter deutscher Leitung im Rang eines Brigadegenerals, da können Sie vielleicht dann noch ausführen, geführt wird, mit dem fortgesetzten Engagement im Rahmen von KFOR übernimmt Deutschland Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Region und auf dem Weg hin zu einer umfassenden politischen Lösung im Kosovo-Serbien-Dialog, der der Bundesregierung ja ein besonders wichtiges Anliegen ist, wird KFOR derzeit weiter als Sicherheitsgarant gebraucht. Das wäre die Antwort auf das, die Frage nach dem Exit-Szenario für KFOR.
Ist das dieselbe auch für EUFOR?
Ja, bei EUFOR haben wir dann natürlich einen etwas anderen Fall, aber die Operation kann beendet werden, sofern die EU in ihrer Bewertung, und da gilt natürlich die Berücksichtigung der Einschätzungen und Bedarfe von Bosnien und Herzegowina. Und die müsste zu dem Schluss kommen, dass die Fortschritte auf dem Weg zu einer dauerhaften Stabilität im Land selbst tragend sind. Das heißt konkret, dass die militärischen und Stabilisierungsaufgaben nach dem Dayton-Abkommen erfüllt werden und dass demokratisch kontrollierte Sicherheitskräfte von Bosnien und Herzegowina dauerhafte Stabilität selbst garantieren können. Und das ist aktuell nicht vollumfänglich gewährleistet. Insofern wird die Operation aktuell noch weiter benötigt.
Ergänzung, Herr Müller?
Keine Ergänzung. Das war sehr ausführlich dargeführt und dargestellt. Und ich kann nur vielleicht ergänzen, dass natürlich die Operationen, die Einsätze der Bundeswehr, diese beiden speziell auf Mandaten des Deutschen Bundestages erfolgen. Und hier sowohl das internationale Mandat als auch das Bundestagsmandat natürlich einer regelmäßigen Überprüfung unterliegen und klar die Ziele auch der jeweiligen Operations- und Einsatzform immer auch im Bundesmandat sicher und Bundestagsmandat niedergeschrieben sind und regelmäßig im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens besprochen und abgestimmt und dann gebilligt werden.
Bis weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Höfel das nächste Thema.
Ja, darf ich Sie aussuchen, das Thema?
Fangen Sie an, Sie haben jede Menge angenannt.
Es geht um ein Eckpunktepapier, das ARD, ZDF und mehrere große Verlage gestern veröffentlicht haben. Da geht es um die Sorge vor Ausbeutung durch KI, und die Bundesregierung wird ganz konkret aufgefordert, Gesetze national zu erlassen, aber auch sich im europäischen Gesetzgebungsverfahren einzubringen, um Ausbeutung von Medieninhalten durch KI zu verhindern. Hat die Bundesregierung das zur Kenntnis genommen, und teilen Sie auch die Sorge, die da in dem Eckpunktepapier liegt?
Herr Cornelius. An mich. Okay, ja, die Bundesregierung wird das sicher in den Fachbereich zur Kenntnis genommen haben. Das ist wohl so. Wir kennen die Probleme, die sich durch die KI-Nutzung ergeben. Und wir sind sicherlich auch mit den Verlagen im Austausch. Da gibt es durch die Verbände immer wieder Vorstöße auch zur Bundesregierung, um die Position klarzumachen.
Der Kanzler hat ja selber gesagt, dass eigentlich weniger KI-Regulierung notwendig wäre. Steht das noch?
Ich glaube, der KI-Regulierungsrahmen, der von der Europäischen Union gesetzt wird, beinhaltet dann auch, dass man im Detail auf die Auswirkungen auf einzelne Branchen nachdenkt. Da geht es ja auch vor allem um die Nutzung von Daten und die sozusagen die Datenhoheit der Verlage selbst.
Herr Steiner dazu.
Ja, federführend für das Urheberrecht, und darum geht es ja an der Stelle, ist ja das BMJV. Also insofern würde ich gerne wissen, inwieweit aus Sicht des BMJV eine Überarbeitung der DSM-Richtlinie für eben die einschlägigen Nutzungsartikel, Nutzungsausnahmen für KI-Trainingszwecke denn momentan sieht.
Also Sie können sich sicher sein, dass das BMJV fortlaufend Anpassungsbedarf in allen Rechtsakten prüft, und nach meinem Kenntnisstand soll die DSM-Richtlinie auch evaluiert werden.
Aber das ist ja nicht die Frage, ob sie evaluiert wird. Das ist ja eine Aufgabe der Kommission, sie zu evaluieren. Die Frage ist ja, wie sich denn dort die Bundesregierung zu verhält. Sieht sie aktuell dort einen Überarbeitungsbedarf? Also im Sinne von einer Nachschärfung?
Dazu habe ich Ihnen derzeit nichts mitzuteilen.
Dann würde ich mich über eine Nachlieferung freuen, falls sich dort Erkenntnisse einstellen sollten.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Hönig die nächste Frage zum Besuch von Herrn Pachlevi morgen in Berlin.
Ja, die Frage an Herrn Cornelius: Inwiefern sind Treffen von Regierungsmitgliedern mit dem Schah-Sohn geplant heute oder morgen?
Es sind keine Treffen von Regierungsvertretern geplant.
Herr Wurzel dazu. Das Gericht ist das, das Mikrofon, ne?
Ja, jetzt. Ja, danke. Frage an den Regierungssprecher und ans Auswärtige Amt. Welche Bedeutung hat denn Herr Pachlavi jeweils für die Bundesregierung im Gesamten und fürs Auswärtige Amt? Also ist er nicht nur ein Privatmann?
Ja, ist ein Privatmann, der natürlich für eine Bewegung steht oder von einer Bewegung getragen wird, aber die Bundesregierung sieht nun keinen Anlass, mit ihm das Gespräch zu suchen. Die Ansprechpartner für Iran sind das Regime momentan in Iran. Wir erwarten, dass eine unserer Grundforderungen gehört wird, nämlich dass das iranische Volk die freie Entscheidung hat, über seine Führung zu bestimmen. Und das ist der politische Zielpunkt der Bundesregierung.
Ergänzung? Ja, ich kann da wenig hinzuzufügen. Wir haben immer gesagt, das hat der Regierungssprecher gerade ausgeführt, dass es an der iranischen Bevölkerung liegen soll und muss, selbst über die Zukunft ihrer eigenen Regierung zu entscheiden. Und ich glaube, da haben wir von hier keine Ratschläge zu erteilen. Darüber hinaus haben wir diplomatische Beziehungen zu Iran, wie Sie wissen, und die pflegen wir im Rahmen des aktuell noch möglichen.
Aber es ist ja so, dass gerade das Auswärtige Amt immer wieder auch Vertreterinnen und Vertreter von zivilgesellschaftlichen Gruppen, Exil, Opposition und so weiter einlädt und auch das Gespräch sucht. Warum hat sich der Bundesaußenminister oder Ihr Haus jetzt entschieden, das Gespräch mit Herrn Pahlavi nicht zu suchen?
Naja, wir informieren uns fortlaufend über die Lage in und um Iran. Auch steht das Auswärtige Amt im ständigen Austausch mit der iranischen Zivilgesellschaft, mit Aktivistinnen und Aktivisten, mit Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern, mit Thinktanks, mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Kunstschaffenden. Wir haben einen sehr regen Austausch und Kontakt mit der iranischen Seite, mit Exil-Iranerinnen und Iranern. Und darüber hinaus habe ich hier heute nichts dazu bieten.
Herr Jessen dazu. Herr Cornelius, Sie sagten, und auch Herr Hinterseer, die Bundesregierung habe das Gespräch nicht gesucht. Gab es denn Versuche aus dem Lager Pahlavi, sage ich einmal, mit relevanten Regierungsvertretern und Vertreterinnen ins Gespräch zu kommen, die Sie dann abgelehnt haben?
Mir ist dazu nichts bekannt.
Herr Hinterseer, ebenso sind bei Ihnen Versuche angekommen?
Naja, wir haben Kenntnis von dem Aufenthalt, aber ich habe Ihnen ja übrigens auch am Montag schon gesagt, dass ein Austausch mit Vertretern des Auswärtigen Amts, aber übrigens der ganzen Bundesregierung nicht geplant ist.
Ja, das habe ich ja gehört. Die Frage war ja gewesen, gab es Versuche von Herrn Pahlavi oder seines Umfeldes mit Regierungsinstitutionen ins Gespräch zu kommen?
Ich verstehe das Erkenntnisinteresse, aber wir bieten auch nicht die ganze Bandbreite unserer Kontakte, die teilweise vertraulich geschehen, dann hier da. Ansonsten habe ich Ihnen darüber hinaus heute hier nichts darzubieten.
Herr Jung dazu.
Herr Kunz, sind denn die Tage des Regimes weiterhin gezählt aus Sicht des Bundeskanzlers?
Ja, Sie sehen ja die Situation im Iran. Die Bundesregierung hat ihre Position stets klar gemacht. Die Bundesregierung dringt darauf, dass es jetzt zu einer friedlichen Beilegung des Krieges kommt, zu einem Waffenstillstand kommt, dass dann das iranische Volk sich auch in freier Selbstbestimmung eine neue Führung geben kann. Die Hoffnung darauf lässt nicht nach. Die Forderung besteht weiterhin, dass auch das nukleare Anreicherungsprogramm und das Raketenprogramm Irans eingestellt wird, die Bedrohung der Nachbarschaft eingestellt wird. Wir haben ein breites außenpolitisches Interesse an der Stabilität in der Region, die sich ja weit über Iran hinaus erstreckt. Und insofern arbeitet die Bundesregierung auf dieses Ziel hin.
Ja, aber ich beziehe mich natürlich auf die Aussagen des Kanzlers jetzt in den ersten drei Monaten des Jahres und auch nach Ausbruch des amerikanisch-israelischen Angriffskriegs. Und da hat er gesagt, die Tage des Regimes sind gezählt, das Mullah-Regime geht jetzt bald zu Ende. Die Realität sieht jetzt mittlerweile anders aus. Jetzt will der Bundeskanzler wieder mit dem Regime auch direkt verhandeln. Darum frage ich mich, ob für ihn dieses Regime immer noch kurz vorm Ende ist. Und dementsprechend könnte man ja mit dem Schah-Sohn reden.
In der Äußerung des Bundeskanzlers steckt die Botschaft, dass dieses Regime keine Legitimation hat. Und bei dieser Aussage bleibt der Bundeskanzler.
Aber dann redet er, warum will er mit ihnen reden?
Sie verstehen, dass, glaube ich, die internationale Politik häufig von solchen Situationen geprägt ist, dass man auch mit einem System, dem man keine Legitimation zubilligt, den Kontakt suchen muss, um einer internationalen Situation, einer Spannung, einer Anspannung, einem Krieg einem politischen Prozess entgegenzusetzen.
Wir sind ja fließend beim Thema Iran. Herr Rinke hat eine Frage dazu.
Das ist eine Folgewirkung des Iran-Kriegs, also die Frage.
Das geht ja irgendwie jetzt, glaube ich, okay. Den Besuch hatten wir jetzt abgehandelt.
Es geht darum, dass die Bundesregierung jetzt gesagt hat, dass Russland kein kasachisches Öl mehr nach Schwedt durchlässt. Deswegen eine Frage an Herrn Cornelius und Herrn Wenzel, was die Folgen davon sind, ob es irgendeine Form von Kompensation für dieses kasachische Öl geben könnte, weil daran ja auch die Treibstoffversorgung von Teilen von Polen und Ostdeutschlands dranhängt.
Da haben Sie recht. Wo ist denn mein schöner Kasachstan-Zettel? Geben Sie mir eine Sekunde. Jetzt bin ich aber gerade hier. Also natürlich, selbstverständlich habe ich Ihnen was mitzuteilen zu Kasachstan. Das werde ich auch gleich können. Das hat sich jetzt hier nur verselbstständigt. Also ich kann Ihnen sagen, dass die Treibstoffversorgung sichergestellt ist, dass die Wegfall der Leistung aus der Pipeline, die Sie genannt haben, den Raffineriebetrieb in Schwedt nicht signifikant einschränken wird. Wir arbeiten an Alternativmöglichkeiten, auch zur Versorgung, gerade mit Kerosin. Insofern ändert sich an der prinzipiellen Einschätzung der Versorgungslage durch die Bundesregierung momentan nichts.
Darf ich kurz nachfragen, ob das eine Momentaufnahme ist und Sie fürchten, dass vielleicht in ein oder zwei Wochen schon ein Mangel entstehen kann oder für wie lange gilt das?
Wie Sie wissen, ist alles in unserem Leben eine Momentaufnahme, vor allem in diesen Zeiten.
Ergänzung des Wirtschaftsministeriums vielleicht?
Nein,
nicht. Gut, dann ist Herr Steiner dran zu dem Thema.
Ja, ich frage dann doch nochmal nach, Herr Wenzel. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es ja bei dem kasachischen Öl um Pipeline-Öl, also nicht um auf separatem Wege noch zu importieren. Gibt es denn überhaupt Pipeline-Alternativen, die Sie momentan nutzen können? Oder müssen Sie dann auf dem Seewege Öl herantransportieren, was ja möglicherweise eine gewisse, wie will ich sagen, Versorgungsunterbrechung mit sich brächte?
Wir importieren Rohöl aus Norwegen, den USA und eben bisher über die genannte Druzhba-Pipeline. Ob es weitere Pipelines gibt neben der Druzhba-Pipeline, bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt, muss ich nachreichen.
Nun ist das Öl-Pipeline-Netz in Deutschland jetzt auch nicht in alle Richtungen nutzbar. Da würde ich dann doch gerne vielleicht noch um eine Darlegung im Nachgang bitten, inwieweit denn überhaupt Pipeline ja, Möglichkeiten beispielsweise für das norwegische Öl nach Schwedt bestehen, falls Sie es jetzt nicht schon aus dem FF beantworten können.
Kann ich in der Tat nicht aus dem FF beantworten, aber ich unterstreiche nochmal, was der Regierungssprecher ja auch gerade gesagt hat, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und dass wir auch, beziehungsweise die Bundesnetzagentur als Treuhänderin der Rosneft Deutschland in allen weiteren Entscheidungen die Sicherstellung der Versorgungssicherheit weiter berücksichtigen wird.
Wie Sie wissen, gibt es ja von Rostock eine Pipeline nach Schwedt. Das heißt, auch über die Seeversorgung über Rostock lässt sich Schwedt mit Rohöl versorgen. Bitte? Versorgung. Teils See, teils Pipeline. Von Rostock also nach Schwedt kann kein Schiff.
Nach Schwedt kann, technisch nur ein sehr leichtes, aber tatsächlich, also das ist ja das, was ich eben meinte, entweder Pipeline oder Schiffsversorgung und Rostock ist ja offenkundig keine Pipeline, sondern eine
Seeversorgung, richtig. Ja.
Daher. Herr Wurzel, dazu.
Ja, die Rede ist ja auch von Kerosin und der Kerosinversorgung. Herr Müller, Frage an Sie, wie ist das denn eigentlich für die Luftwaffe? Kann die sich autark versorgen mit Kerosin? Werden die Bedarfe der Luftwaffe bevorzugt behandelt? Es ist ja immer die Rede von diesem NATO-Pipeline-Netz, aber das muss ja irgendwie eingespeist werden, das Flugzeugkerosin.
Wir hatten am Montag hier das Thema schon mal. Ich habe schon am Montag schon mal ausgeführt. Die Versorgung der Bundeswehr erfolgt in der Regel über das NATO-Pipeline-System oder über ganz normalen Einkauf, über Contractor, die dann vor Ort in die Tanklager kommen. Wir haben erhebliche Tank- und Reservemöglichkeiten an den jeweiligen Stützpunkten und zentral, dass die Versorgung der Streitkräfte für Übungsbetrieb, Grundbetrieb, Einsatzbetrieb sichergestellt ist.
Herr Höfler dazu?
Ja, wo wir jetzt beim Thema Benzinpreise sind. Frage ans BMWE. Der ADAC hat eine Analyse veröffentlicht, wonach dieses Österreich-Modell mit der einmaligen Erhöhungsmöglichkeit um 12 Uhr die Spritpreise verteuert hat. Teilt das Ministerium diese Einschätzung?
Sie wissen, Analysen, die wir nicht selber in Auftrag gegeben haben, nehmen wir zur Kenntnis und kommentieren sie nicht. Und das Gesetz sieht eine Evaluierung dieser neuen Regelung vor, die im Kraftstoffmaßnahmenpaket eingeführt wurde. Mir ist noch keine Evaluierung des BMWE bekannt.
Wann wird die denn erfolgen und gibt es schon Überlegungen für Nachbesserungen?
Die gesetzliche Evaluierung ist binnen eines Jahres vorgesehen. Das ist natürlich dann die langfristige fundierte. Wir beobachten aber die Lage auch weiter aktiv.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es noch andere Fragen zu den Pipelines, bevor ich es abwürge?
Ich weiß nicht genau, an wen, Thema Sicherheit von Raffinerien, weil weltweit jetzt glaube ich über 40 Raffinerien schon gebrannt haben, brennen. Es wird Sabotage vermutet. Wie werden eigentlich die deutschen Raffinerien gesichert? Sind die überhaupt gesichert? Wer kann mir das beantworten?
Das würde ich in der Federführung beim BMI vermuten, das für die kritische Infrastruktur zuständig ist. Ich kann an der Stelle vielleicht noch kurz an Herrn Steiner nachreichen. Auch die Lieferungen aus Norwegen erfolgen über Pipeline und nicht über Schiff.
Ich würde in Ihrer Frage schon gesagt, solche kritische Infrastruktur muss natürlich gesichert werden. Wie es jetzt ganz konkret in Bezug auf Raffinerien ist, müsste ich Ihnen nachliefern.
Das wäre nett. Und haben Sie vielleicht irgendwelche Bedrohungserkenntnisse?
Die Sicherheitsbehörden sammeln selbstverständlich Erkenntnisse, wenn sie denn da sind, beziehungsweise schauen sich die Sicherheitssituation an, gerade auch in Bezug auf diese kritische Infrastruktur. Genau.
Aber Sie beobachten die Lage weltweit?
Grundsätzlich beobachten die Sicherheitsbehörden die Sicherheitslage in Deutschland, richtig.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Delfs mit einem neuen Thema.
Ja, ich habe eine Frage ans wahrscheinlich Finanzministerium, eventuell auch Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte über mögliche Absichten der Deutschen Telekom, komplett die US-Konzerntochter T-Mobile zu übernehmen. Können Sie das bestätigen? Können Sie dazu irgendwas sagen? Weil der Bund ist ja ein großer Anteilseigner an der Telekom.
Nein, Herr Delfs, tut mir leid. Das sind Spekulationen, die wir grundsätzlich nicht kommentieren. Sie wissen, wenn Spekulationen, angebliche Informationen eine Relevanz auch für die Kapitalmärkte haben, dass wir uns da grundsätzlich nicht äußern können. Und hier sind es, wie gesagt, einfach Spekulationen.
Kann ich noch eine Nachfrage? Ähnlich wie bei der Commerzbank ist das Problem da ja auch ein bisschen, dass in dieser größeren Unternehmung dann der deutsche Anteil, Unternehmensanteil doch sehr schrumpfen würde. Ist das generell, ich frage jetzt nicht explizit auf die Telekom gerichtet, ist das generell eine Entwicklung, die die Bundesrepublik, die Bundesregierung beunruhigt oder im Grunde genommen der sie gelassen entgegensieht?
Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium was dazu sagen möchte. Fürs Finanzministerium, Sie fragen ja ganz klar in dem Kontext dieser Nachrichten, die es jetzt zur Telekom gibt. Deswegen bleibt es dabei, dass wir uns zu Spekulationen nicht äußern. Commerzbank ist ein anderes Thema, zu dem sich die Bundesregierung ja immer wieder auch geäußert hat.
Eine grundsätzliche Linie der Bundesregierung oder des Bundeswirtschaftsministeriums zu internationalen Unternehmen und wie stark der Standort in Deutschland innerhalb dieses Unternehmens sein muss, ist mir nicht bekannt.
Herr Rinke?
Ja, darf ich nochmal nachfragen, Herr Kall, ist denn geplant von der Bundesregierung, dass sie ihre Anteile an der Deutschen Telekom veräußern möchte?
Also ich kenne keine solche Pläne und nochmals, es bleibt dabei, dass wir uns zu den aktuellen Spekulationen nicht äußern.
Und darf ich noch einmal nachfragen, gäbe es denn Vorbehalte, ich weiß, dass es hypothetisch ist, aber frage es trotzdem, versuch's. Es gibt Überlegungen, dass man den Standort der Deutschen Telekom dann ins Ausland verlagern würde. Wäre das aus Sicht der Bundesregierung überhaupt akzeptabel?
Okay, das ist jetzt eine hypothetische Frage zu Spekulationen und dann können wir da schon gar nicht uns zu verhalten.
Herr Steiner.
Ja, ich probiere es mal mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Innenministerium dazu. Die Telekom ist ja nicht nur ein, würde ich sagen, Telekommunikationsanbieter beliebiger Art, sondern ist ein ganz besonderer Telekommunikationsunternehmen, kritische Infrastruktur, auch für den Betrieb, für die Betriebsfähigkeit der Bundesrepublik äußerst relevant. Ich würde gerne wissen, gibt es in irgendeiner Form eine Art von Einstufung, dass die Telekom als staatswichtiges Unternehmen nicht voll, also nicht mehrheitlich in ausländischer Hand stehen dürfe?
Wäre mir nicht bekannt. Ich mache mich gerne nochmal schlau, falls da etwas ist. Ansonsten auch wieder BMI, kritische Infrastruktur.
Sie haben jetzt nach den Besitzverhältnissen der Telekom gefragt.
Also das ist ja eher eine Auswirkungsfrage, also ob sozusagen, wenn eine Mehrheit der Deutschen Telekom nicht in deutscher Hand wäre, ob das überhaupt zulässig wäre nach deutschem Recht und nach Einschätzung der Bundesregierung, ob sie dort eine Untersagungsmöglichkeit hätte.
Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
Vielleicht kann ich grundsätzlich nochmal auf die Möglichkeit von Investitionsprüfungen hinweisen. Sie nicken so, als hätten Sie ohnehin dahin gezielt. Ob das jetzt in diesem Fall eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu spekulieren. Aber die Investitionsprüfungen geben eben der Bundesregierung die Möglichkeit, Investitionen in Unternehmen in Deutschland daraufhin zu überprüfen, ob sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen und dann gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen oder Anordnungen zu erlassen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Wenn es dann Nachreichungen gibt noch dazu, dann wären wir dankbar. Dann hat Herr Rinke die nächste Frage zum Thema F-Gas.
Genau. Cornelius, das ist ein Dauerthema. Jetzt gibt es die nächste Meldung, dass aus Frankreich der Verteidigungsminister gesagt hat, dass die Mediatoren doch noch 10 Tage zusätzlich fordern, um vielleicht doch noch eine Lösung zwischen den deutschen und französischen beteiligten Industrieunternehmen hinzubekommen. Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung mit dieser Verlängerung der Frist einverstanden ist und ob das abgesprochen ist.
Wie Sie wissen, hat Bundeskanzler Merz und Präsident Macron haben am 18. März eine Mediation zwischen den Industrien vereinbart. Wir können dazu mitteilen, dass Deutschland und Frankreich in den nächsten Tagen darüber beraten werden. Ein konkreter Termin für eine Entscheidung des Bundeskanzlers nennen wir an dieser Stelle nicht.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, weil ja Herr Macron und der Bundeskanzler morgen und übermorgen aufeinandertreffen, dass Sie auf Zypern über dieses Thema sprechen, ist ausgeschlossen?
Ich schließe nie etwas aus und die beiden sehen sich häufig. Zypern wäre die nächste Gelegenheit.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann machen wir bei Herrn Rinke weiter. Ein Thema, Frage zum Thema Israel hat.
Ja, das ist eine Frage an Herrn Hinterseher. Es geht um die Abstimmung, die es gestern bei den Außenministern gab, zu der Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel. Der Koalitionspartner SPD sieht es kritisch, dass Herr Wadephul dieser Aussetzung nicht zugestimmt hat. Ich hätte ganz gerne noch mal eine Erklärung gehabt, warum die Bundesregierung diesen von Spanien und einigen anderen Ländern gewünschten Schritt nicht mitgegangen ist.
Ja, danke. Ich weiß nicht, ob Sie die gestrigen Äußerungen des Außenministers beim Außenrat gesehen hatten. Er hat dort ausführlich begründet, wie wir diese Sache sehen. Sie haben auch möglicherweise gesehen, was an weiteren Forderungen mit Blick auf Israel er dort formuliert hat. Uns geht es darum, im Dialog mit der israelischen Regierung unsere Position klar und deutlich zu machen und auch kritische Fragen natürlich in aller Deutlichkeit ansprechen zu können. Wir sind überzeugt, dass wir das in einem kritischen Dialog am besten können und das tun wir, wann immer es notwendig ist. Etwa im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung der Todesstrafe oder mit Blick auch auf die grassierende Siedlergewalt im Westjordanland. Und gleichzeitig wollen wir nicht, dass diese Maßnahmen die israelische Zivilgesellschaft oder andere Bereiche treffen, die dort vielleicht, ich würde es mal so formulieren, sachfremd sind. Damit könnte ein konstruktiver Dialog und eine Verbesserung der Lage erschwert werden. Wir haben gestern noch mal betont, dass wir auf Dialog dabei setzen und das war die Begründung dazu.
Wenn ich noch mal nachfragen darf, wir hatten das Thema ja auch hier schon ein paar Mal. Können Sie noch mal sagen, wo denn die Bundesregierung von der israelischen Regierung wirklich irgendein Zugeständnis erreicht hat? Sie haben jetzt die anhaltende Gewalt der Siedler in der Westbank erwähnt. Da scheint es doch wenig Entgegenkommen der israelischen Seite zu geben.
Naja, also genau dieses Thema ist natürlich eins, das vermutlich auch in keinem der Gespräche der deutschen Seite mit der israelischen Seite fehlt. Das ist ein Thema, das wir natürlich fortlaufend kritisch ansprechen, weil die Siedlergewalt und vor allem die Zunahme der Siedlergewalt auch seit einigen Jahren aus unserer Sicht extrem besorgniserregend ist. Und wir versuchen in einem Dialog, wovon wir immer noch überzeugt sind, eine Verbesserung der Lage bewirken zu können. Und das ist der Ansatz, den wir an dieser Stelle weiterverfolgen.
Herr Jung dazu.
Nimmt denn die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, in Kauf, dass man in Europa und auf globaler Ebene das israelische Vorgehen im Libanon, in der Westbank, in Gaza deckt, also israelische Kriegsverbrechen, die hier immer wieder Thema waren, andauernde Völkerrechtsverstöße, die Sie hier selber einbringen, potenzieller Genozid in Gaza. Die Bundesregierung steht dafür, diese Verbrechen zu decken in Europa. Damit kann die Bundesregierung leben.
Ich würde der Prämisse, die Sie in Ihrer Fragestellung dort mitschwingen lassen, widersprechen. Welche? Wir sprechen die Teile sehr klar an, wo wir eine klare Analyse haben. Bei Völkerrechtsbrüchen zum Beispiel im Siedlungsbau im Westjordanland, die Bundesregierung auf allen Ebenen sehr klar anspricht. Darüber hinaus gibt es übrigens auch, das vielleicht als Ergänzung zu Ihrer Frage vorhin, Herr Rinke, bereits Sanktionen der Europäischen Union gegen radikale Siedler. Und das ist natürlich auch ein Thema, eine Diskussion, der wir uns auf europäischer Ebene mitnichten verweigern, sondern sie konstruktiv führen.
Es geht ja nicht nur um Siedler und Westbank, sondern die anderen europäischen Staaten geht es auch um den potenziellen Völkermord in Gaza.
Sie haben jetzt in Ihrer vorherigen Frage so viele Teilaspekte in eine Frage gesteckt, dass falsch. Es mir schwer fällt. Ja, ich sage nur, es fällt mir schwer, auf Basis dieser, sage ich mal, Vermengung und Verquickung verschiedener Sachverhalte Ihnen eine Antwort dazu geben zu können. Deswegen habe ich jetzt einen Teilaspekt herausgegriffen.
Schön, aber die Sachverhalte werden von den anderen europäischen Staaten zusammen.
Herr Jung, lassen Sie doch Herrn Hinterseher bitte ausreden. Danke.
Also wie gesagt, ich glaube, ich kann nicht in eine Diskussion mit Ihnen darüber jetzt hier einsteigen. Ich habe die Frage versucht zu beantworten, soweit ich sie beantworten kann. Und natürlich betrachten wir all diese Teilaspekte und auch die Sachverhalte, die sich in den einzelnen Teilaspekten, sei es Gaza, im Libanon, ergeben und auch für unsere Außenpolitik handlungsleitend sind, nämlich die Achtung des Völkerrechts, was für uns immer an oberster Stelle steht. Das fließt dort mit ein, aber wir müssen sie dann natürlich separat betrachten. Und das tun wir hier auch, indem wir, glaube ich, über die letzten Tage und Wochen sehr ausführlich auch Ihre Fragen dazu hier beantwortet haben.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, Frage an Herrn Cornelius und oder Herrn Hinterseher. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft hat gerade bekannt gegeben, dass Ungarn seinen lang anhaltenden Widerstand gegen die Auszahlung des 90 Milliarden Kredits an die Ukraine aufgegeben hat. Das Hilfspaket kann jetzt ausgezahlt werden. Wie bewertet die Bundesregierung diese Freigabe und das Ende dieser Blockade durch die scheidende ungarische Regierung?
Ja, wir begrüßen diese Entscheidung. Sie wissen, dass es jetzt für die Auszahlung noch technisch noch eine einstimmige Änderung der mehrjährigen Finanzrahmenverordnung nötig ist durch den Rat. Dazu hat heute der Ausschuss der ständigen Vertreter das notwendige Verfahren eingeleitet. Soweit Ungarn im schriftlichen Verfahren nicht widerspricht, ist dann die Änderung nach Fristablauf möglich. Das sind 24 Stunden und dann können die 90 Milliarden ausgezahlt werden.
Hat dieses Hilfspaket, haben diese 90 Milliarden in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Hilfslieferungen und Unterstützungsleistungen, die von Deutschland kommen? Können Sie das sagen?
Diese Finanzierungszusage der Europäischen Union hat vor allem eine politische Wirkung, weil sie zeigt, dass Europa die Ukraine weiterhin bedingungslos unterstützt, dass die Ukraine die Mittel dafür hat, den Staat weiter zu versorgen, aufrechtzuerhalten, den staatlichen Betrieb. Sie wissen, dass die Finanzhilfe nicht nur in militärische Mittel fließt, sondern auch in andere Aspekte des, der Aufrechterhaltung der Staatlichkeit der Ukraine. Gleichzeitig ist natürlich der Kern die militärische Beschaffung. Diese militärische Beschaffung muss finanziert werden und über diese jeweiligen einzelnen Stränge der Beschaffung müssen wir im Detail reden. Aber die Hauptbotschaft ist doch, dass die Ukraine nun für absehbare Zeit eine stabile Grundlage hat, auf der sie den Aggressionskrieg abwehren kann. Das ist auch eine klare Botschaft an Russland. Russland muss wissen, dass Europa nicht nachlässt, die Ukraine zu unterstützen und dass dieser Krieg aussichtslos ist und nun mit allen Friedensverhandlungen beendet werden sollte.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Fangen wir mit Herrn Rinke an.
Ich habe noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt einen diplomatischen Streit zwischen Taiwan und China. Taiwanesisches Regierungsmitglied wollte nach Eswatini reisen in Südafrika. Und der Vorwurf ist, dass China verhindert habe durch Einfluss, dass drei Länder eine Überfluggenehmigung erteilen. Können Sie das kommentieren?
Also ich kenne die Medienberichte zu dieser Frage, die Sie da stellen. Ich kann Ihnen darüber hinaus keine Informationen heute darbieten. Ansonsten möchten wir natürlich auch nicht die Entscheidung von Drittstaaten bewerten und haben auch keine Kenntnisse, was genau dazu geführt hat.
Okay. Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr von der Burchert dran. Bitte, da sind Sie.
Ja, danke, Hans von der Burchert von Politico. Ich hatte eine Frage zu diesem EU-Notfallplan für Kerosin, der da heute vorgestellt wurde. Einmal, da gibt es ja viele freiwillige Vorschläge, sowas wie Homeoffice oder so. Da würde ich mal fragen, wie die Bundesregierung grundsätzlich dazu steht. Und der Verkehrskommissar, der hatte ja auch gestern den Vorschlag in den Raum gebracht, dass es bei einem Kerosinmangel in einigen EU-Staaten, zum Beispiel Italien, einen Solidaritätsmechanismus geben könnte. Da würde ich mal fragen, wie die Bundesregierung dazu steht.
Ja, die Bundesregierung hat in den letzten Tagen ausführlich über die Versorgungssicherheit kommuniziert. Das Wirtschaftsministerium als federführendes Ressort, das kann ich auch gerne gleich abgeben. Sie wissen, dass Versorgungssicherheit für uns alle sehr wichtig ist. Auch vor allem möchten wir, dass hier keine Sorge, keine Angst entsteht vor Versorgungsengpässen. Wir können deswegen bestätigen, dass wir momentan keine Versorgungsnotlage haben. Bei Treibstoffen, auch bei Kerosin nicht. Wir haben unsere Ölkraft- und Treibstoffversorgung diversifiziert. Wir haben zuverlässige Lieferwege, wir haben zuverlässige Raffinerieinfrastruktur. Wir haben auch eine sehr gut ausgebaute Reservestruktur. Das heißt, wir halten Energieträger vor, können die jederzeit einsetzen, um auf eine angespannte Marktlage zu reagieren. Mit den europäischen Partnern sind wir im Austausch. Wir nutzen diese Instrumente, die Sie nennen, um gegenseitig Stabilität zu schaffen. Das heißt natürlich alles marktabhängig. Sie wissen auch, dass wir nicht losgelöst von der Weltmarktsituation agieren können. Das sehen wir natürlich am Preis, der hoch ist. Wir sehen, dass wir auch eventuell im Flugverkehr beeinträchtigt sind, weil andere Weltregionen die Flugintensität nicht aufrechterhalten können, aus Kerosin mangeln. Und was war noch der letzte Teil?
Der Solidaritätsmechanismus, also dieser Vorschlag, dass Deutschland zum Beispiel an Italien und andere Länder Kerosin abgeben könnte, wenn wir genug hätten, aber die vielleicht nicht mehr.
Das müsste das BMWE antworten, falls
ja, ich schon Erkenntnisse gibt. Unterstreiche gerne erst einmal die Äußerungen des Regierungssprechers und kann auch sagen, dass wir begrüßen, dass die EU-Kommission weitere Transparenz und Datenerhebungsmechanismen, insbesondere für den Kerosinmarkt, jetzt vorgeschlagen hat im Rahmen dieses Pakets. Zu dem, was Sie Solidaritätsmechanismus nennen, laufen jetzt die Gespräche. Da gibt es noch keine Position, die ich hier mitteilen kann.
Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen, nämlich Herrn Steiner und Herrn Jung. Und dann müssten wir auch beenden, weil wir gleich die Frühjahrsprognose mit der Bundeswirtschaftsministerin
haben. Genau, schnell ist ja auch noch eine Frage der Vorbildfunktion. Gibt es seitens der Bundesregierung intern Vorgaben, weniger zu fliegen, respektive das eigene Flugverhalten einzuschränken und stattdessen die Bahn zu nehmen?
Ich glaube, die Bundesregierung ist sich prinzipiell der Situation bewusst. Sie sehen schon seit vielen Jahren, dass die Behörden sehr verantwortungsvoll gerade in ihren Reisetätigkeiten umgehen. Es gibt vor allem für Inlandsreisen dort auch je nach den Häusern unterschiedliche Vorgaben, die aber auf dasselbe Ziel hinauslaufen, nämlich das energieschonendste Beförderungsmittel zu nehmen.
Da gibt es jetzt aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen keine weiteren, würde ich sagen, verschärften Incentivierungen auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen?
Also ich glaube, dass die Grundtendenz bereits in ihre Richtung geht.
Herr Jung.
Ist es denn aus Sicht des Bundeskanzlers hilfreich, wenn die Deutschen ihre Urlaubspläne überdenken und gegebenenfalls auf Urlaubsflüge verzichten?
Der Bundeskanzler wird sich nicht in die Urlaubsplanung der Bürgerinnen und Bürger einmischen, das ist, glaube ich.
Ja, aber er mischt sich ja in den in die Versorgungslage ein. Und das ist ja auch richtig als Regierungschefs. Und die Versorgungslage betrifft ja dann auch Urlaubsflüge. Urlaub, es gibt ein Recht auf Urlaub, aber es gibt ja kein Recht auf einen Urlaubsflug. Das ist Luxus. Da könnte man sparen.
Aber der Bundeskanzler ist davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, um ein eigenes gutes Urteil zu fällen. Wir geben die Grundlagen dafür, indem wir für Energiesicherheit sorgen und indem wir jeder Panik vorbeugen möchten.
Damit bedanke ich mich für heute und lade ein zur folgenden Pressekonferenz mit der Bundeswirtschaftsministerin zur Frühjahrsbank.
Answer.